Mit 75 Jahren folgte Abraham dem Ruf Gottes und zog in ein ihm fremdes, unbekanntes Land. 75 Jahre war damals noch kein hohes Alter, denn Abraham hatte noch 100 Jahre vor sich, denn er starb etwa mit 175 Jahren. Gott hatte Abraham einiges versprochen. Die beiden großen Versprechen waren, dass er aus seiner Nachkommenschaft ein großes und einflussreiches Volk werden lässt und seine Nachkommen ein fruchtbares, großes Land bekommen werden. Abraham wurde, wie wir in den ersten Predigten dieser Serie erfahren hatten, und die ersten Predigten dieser Serie, die waren Anfangsjahr. Ich setze dir jetzt praktisch noch zwei Predigten hinzu. Das war ursprünglich eine vierteilige, jetzt ist eine sechsteilige. Ich kann euch auch verraten, warum ich das mache. Ich werde im November in Königswalde eine Bibelwoche durchführen mit dem Thema rettender Glaube, eben die, Abraham, und das sind sechs Vorträge, sechs Abende, und jetzt ergänze ich das und habe gedacht, das ist gerade gut, dann kann ich euch noch zwei wichtige Abschnitte im Leben Abrahams auch weitergeben. Kapitel 15, in meinen Augen eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel, was wir heute anschauen, und das nächste Mal dann Kapitel 22, die Opferung von Isaak. Also, ihr könnt das ja nachhören, wir haben jetzt einen Podcast und ihr könnt die ersten Reihen nachhören, müsst einfach weit zurückgehen. Abraham wurde, wie wir eben in diesen ersten Predigten hörten, zum Repräsentanten des Schöpfers auf dieser Erde. Denn Gott sagte ihm: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Durch den Nachkommen Abrahams, was im Verlauf von Genesis deutlich wird, wird nicht nur das spätere jüdische Volk gesegnet sein, sondern das von Abraham abstammt, sondern alle Menschen werden gesegnet sein. Über den Nachkommen werden wir im letzten Teil dieser Serie noch mehr hören. Ein großes Versprechen. In den ersten Jahren schien die Erfüllung dieser Versprechen Gottes in weiter Ferne zu liegen. Abraham konnte nicht einmal im Land Kanaan bleiben, in das ihn Gott geführt hat und das er ihm versprochen hatte, sondern er musste, gezwungen von einer Hungersnot, nach Ägypten ausweichen, der damaligen Kornkammer des Nahen Ostens, damit er mit seiner Familie und seinen Viehherden überleben konnte. Zurück in Kanaan wurde für Abraham und seinen Neffen Lot der Platz zu knapp, seine Leute und Knechte stritten untereinander und sie mussten sich trennen. Und dann bestätigt Gott Abraham noch einmal zwischendrin, dass er ihm das Land geben wird und dass er eine große Nachkommenschaft haben wird. Und nachdem musste Abraham seinen Neffen retten, der als Kriegsgefangener verschleppt wurde. Er jagte mit seinen Leuten diesem feindlichen Heer nach, überwältigte sie und befreite seinen Neffen. Da sehen wir, wie stark Abraham war. Er hatte praktisch eine Armee, die er so einsetzen konnte. Mittlerweile waren ungefähr 10 Jahre vergangen. Abraham war 85-jährig und es gab keine Anzeichen dafür, dass er einen Sohn bekommen würde, zumal seine Frau Sarai unfruchtbar war. Wie sollte das gehen? Zudem besaß er noch keinen einzigen Quadratmeter in Kanaan nach 10 Jahren. Er war immer noch als Fremdling unterwegs und auf die Gunst der Bewohner dort angewiesen. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Ihr könnt ja mal zurückdenken, was ihr vor 10 Jahren gemacht habt. Und wie es für euch wäre, wenn euch jemand vor 10 Jahren ein Versprechen gemacht hat, kauft dir ein Glas und du bekommst es nicht nach 10 Jahren. Das ist ein bisschen banal, aber immerhin, dann denkst du, ja, das Glas kommt nicht mehr. So. Es erstaunt nicht, dass es in Abraham zu brodeln begann. Wird Gott seine Versprechen erfüllen? Wie und wann wird er mir Kinder schenken, damit die Grundlage für ein Volk überhaupt gelegt werden kann? Wird mir das Land tatsächlich einmal gehören? Und so weiter und so fort. Das muss ihn Abraham unglaublich genagt haben, diese Fragen. In den letzten 10 Jahren geschah jedenfalls nichts, das die Hoffnung auf die Erfüllung der Versprechen gestärkt hätte. Im Gegenteil. Gott kannte den Gemütszustand und die quälenden Fragen von Abraham und so begegnete er Abraham und das ging so. Nach diesen Geschichten, was ich euch eben erzählt habe, diesen 10 Jahren, begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und wir sehen hier, diese Wiederholung zeigt, wie tief das in ihm saß. Das ist immer im Hebräischen, wenn ihr seht, dass etwas sich wiederholt, dann seht ihr immer, das wird dann ganz besonders betont. Das hat ihn zutiefst beschäftigt. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf das ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach: Herr, woran soll ich merken, dass ich's besitzen werde? Denn bis jetzt nicht mal ein Quadratzentimeter gehört mir. Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenalter wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom, den Euphrat, die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girashiter, die Jebusiter. Gott sprach in einer Erscheinung mit Abraham. Es hilft uns wenig, würde wir uns Gedanken darüber machen, in welcher Art und Weise diese Erscheinung Gottes war. Wir können es uns eh nicht vorstellen. Wichtig ist zu wissen, dass Abraham genau wusste, dass Gott mit ihm spricht. Denn das war schon das 3. Mal, dass Gott mit Abraham gesprochen hat. Gott eröffnet sein Gespräch mit einer Ermutigung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham hätte über diesen netten Zuspruch erfreut sein können, immerhin sprach Gott mit ihm und was er ihm sagte, war nur positiv. Er soll sich nicht fürchten, Gott wird ihn beschützen und er wird ihn belohnen mit einem großen Lohn. Anbetend hätte Abraham vor Glück niederfallen können, dass Gott offensichtlich immer noch zu ihm hält. Aber es kamen keine Glücksgefühle hoch. Abraham platzte mit seiner nagenden und quälenden Frage heraus, die ihn seit Monaten, wenn nicht Jahren, herumtrieb. Herr, was willst du mir geben? Wo ist der Lohn bitte? Ich habe noch keinen Zahltag bekommen. Ich habe nur dein Versprechen gehört und nichts gesehen. Wie sieht dieser Lohn denn wirklich aus? Bis jetzt habe ich noch nichts davon gesehen. Meine Frau ist immer noch unfruchtbar. Meinen ganzen Besitz werde ich einem meiner Knechte hinterlassen müssen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Was für eine Katastrophe. Wir sind uns gewohnt, für unser Leben zu schauen. Uns ist wichtig, dass es uns gut geht und was nachher kommt, dafür soll die nächste Generation sorgen. So denken wir heute, nicht alle, aber so tendenziell. Doch zur Zeit Abrahams lebten die Menschen für die nächste Generation. Sie lebten im Bewusstsein, dass sie sozusagen in der nächsten Generation weiterleben. Es war nicht so wirklich entscheidend, bekomme ich das heute, sondern es war die Frage, bekommt das meine Nachkommenschaft? Und wenn keine Nachkommenschaft da ist, ist eben alles zu Ende. Das war für Abraham eine unerträgliche Perspektive. Aber Gott beschwichtigte ihn, er forderte Abraham auf, sein Zelt zu verlassen und die Sterne am Himmel zu zählen. Wer das schon einmal versucht hat, ich kann mir vorstellen, dass Johannes das schon mal versucht hat, wird man aber schnell merken, dass man die Sterne nicht zählen kann. Es sind zu viele. Man weiß nicht einmal mehr, hat man jetzt 10 schon gezählt oder nicht. Und Gott sagt Abraham, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Unzählbar groß wird deine Nachkommenschaft sein. Die Reaktion von Abraham ist erstaunlich, denn obwohl er wusste, dass seine Frau unfruchtbar war, vertraute er Gott. Abraham glaubte oder vertraute dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er vertraute Gott, ohne irgendeine Idee zu haben, wie Gott dieses Versprechen erfüllen würde. Damit ist Abraham bis heute das große und unüberbietbare Vorbild für echten, rettenden Glauben. Eben nicht Glaube, der erst glaubt. Ich glaube, Herr, wenn du das getan hast, sondern ein Glaube, der vertraut, wenn er weiß, was Gott versprochen hat. Dieses tiefe Vertrauen in Gott wird treffend im Neuen Testament beschrieben. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube. Nun war die erste Frage beantwortet. Abraham war sich sicher, Gott wird sein Versprechen erfüllen. Doch da nagte ja noch eine zweite Frage, die Gott nun auch ansprach. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf das ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Nochmals traf Gott voll ins Schwarze, sozusagen voll in die offene Wunde Abrahams. Dieser reagierte prompt. Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Seit 10 Jahren ziehe ich umher, kein einziger Quadratmeter in diesem Land ist mein Eigentum. Immer noch bin ich auf die Gunst der Bewohner in diesem Land angewiesen. Wie soll ich bitte merken, dass ich dieses Land je einmal besitzen werde? Das ist doch ein sehr interessantes Gespräch, das Gott hier mit Abraham führt. Gott kennt die inneren Nöte Abrahams und er gibt ihm die Gelegenheit, seinen Frust ihm gegenüber in Worte zu fassen. Gott hat gar nicht erwartet, dass er ihn lobt und sagte, ja, ich finde das toll, dass du mein großer Lohn bist. Genau, Gott wollte hören, was diesen Mann umtreibt. Er soll ihm das nur sagen. Offensichtlich wollte Gott kein frommes Blabla hören, sondern er wollte von Abraham hören, was ihn wirklich quält. Gott liebt es, wenn wir ihm gegenüber unsere Herzen öffnen. In diesem Gespräch sehen wir, was wir im Psalm 62 lesen. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Das ist doch eine ausgezeichnete Beschreibung für das Gebet, das Gespräch mit Gott. Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Wir formulieren nicht wohlfromme Floskeln, sondern wir öffnen unser Herz. Petrus sagt das im Neuen Testament so, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Respektiert Gott, vergesst nicht, wie stark er ist. In diesem Wissen und in dieser Haltung könnt ihr ihm alle eure Sorgen geben. Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Wir müssen Gott keine heile Welt vorspielen, sondern wir können und sollen ihm sagen, was uns beschäftigt und quält, Freuden und Leiden. Und dieses Gespräch, das Gott hier mit Abraham führt, zeigt das exemplarisch. Nun zeigte Gott Abraham, wie ernst ihm seine Versprechen sind. Und dass er sich 200%ig darauf verlassen kann, dass er sie erfüllen wird. Und er fordert Abraham auf, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Weitere Erklärungen benötigte Abraham nicht, denn er wusste sofort, was zu tun war. Die Vorgehensweise, eine verbindliche Abmachung zu besiegeln oder einen Vertrag zu schließen, war in der damaligen Welt weit verbreitet. Also, Abraham brachte diese Tiere, die Gott ihm gesagt hatte, er musste sie zerteilen und einander gegenüberlegen. Eine Kuh, dann haben wir da eine Ziege, schaut jetzt halt in die andere Richtung. Und dann haben wir noch einen Widder. So. Das ist etwas näher. Dann haben wir noch die beiden Tauben. Eine normale Taube. Ich hoffe, das ist eine Turteltaube. So, und was sehen wir jetzt? Sehen wir, dass es da einen Durchgang gegeben gibt durch diese Teilung der Tiere. Normalerweise, wenn man einen Vertrag machte, war das so, dass die Vertragspartner miteinander durch diesen Korridor hindurch liefen, nebeneinander. Und damit bezeugten sie, dass sie entschlossen sind, diesen Vertrag, was sie miteinander abgemacht haben, einzuhalten. Aber wenn einer von beiden vertragsbrüchig würde, dann würde mit ihm das geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Er muss zerteilt werden, er muss sterben. Das ist der Hintergrund dieser Handlung. So schloss das Volk Israel einmal mit Gott einen Bund auf diese Art, aber sie hielten sich nicht daran, worauf Gott durch den Propheten Jeremia ausrichten ließ. Ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie von mir geschossen haben, so zurichten, wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Genau dasselbe Prozedere. die haben mit Gott eine Vereinbarung gemacht, haben ein Tier geteilt, sind ihn durchgelaufen und haben Gott gesagt, so sicher, so bestimmt sind wir bereit, das einzuhalten, was wir mit dir abgemacht haben. Sie haben es dann doch nicht gemacht. Und Gott spricht jetzt diese Praxis hier an. Abraham konnte also ahnen, was Gott vorhaben könnte. Gott machte das nun folgendermaßen. Er versetzte Abraham in einen tiefen Schlaf, indem er ihm die düstere Zukunft ankündigte. Seine Nachkommen werden in einem anderen Land 400 Jahre unterdrückt werden, das geschah dann in Ägypten. Gott wird sie aus diesem Land befreien, aus Ägypten herausholen und das Land bringen, das er Abraham versprochen hatte. Und damit war nun auch klar, dass Abraham Zeit seines Lebens das Land nicht besitzen wird, sondern seine Nachkommenschaft wird es bekommen. Und Gott sagte ihm, und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden in gutem Alter begraben werden. Wie? In gutem Alter begraben werden. Und dann geschah etwas ganz Außerordentliches. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hindurch. Abraham befand sich außerhalb dieses Ganges. Und was durch diesen Gang hindurchging, war eine Fackel mit Feuer. Zwischen den Teilen hindurchging, quasi fuhr diese Fackel zwischen diesen Teilen durch. Feuer ist oft ein Symbol für die Heiligkeit und Gegenwart Gottes. So zum Beispiel bei Mose. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Wir können davon ausgehen, dass diese brennende Fackel, die durch diesen Gang fuhr, symbolisch für Gott steht. So versicherte Gott Abraham, dass er die Einhaltung seines Versprechens allein garantiert, ganz allein. Das ist das Entscheidende, was hier geschieht. Hätte Gott mit Abraham eine gegenseitige Abmachung treffen wollen, dann hätte er ihn aufgefordert, nicht hier zu bleiben, sondern auch durch diesen Korridor hindurchzulaufen. Aber das war nicht der Fall. Gott allein ging durch diesen Korridor hindurch. Also er allein verbürgt, dass sein Versprechen eingehalten wird. Gott zeigte Abraham, dass er allein garantiert, dass er die Versprechen, die er ihm gegeben hat, erfüllen wird. Würde er das nicht tun, dann würde mit ihm geschehen, was mit diesen Tieren geschah. Er müsste geteilt werden, er müsste sterben. Und damit hatte Gott dem Abraham eine Art Blankoscheck ausgestellt. Gott allein verbürgt die Erfüllung seiner Versprechen, sozusagen unabhängig von Abraham. Oder anders gesagt, Gott hat Abraham gesagt, dass das, was Gott ihm versprochen hatte, ein reines Geschenk ist, ohne Gegenleistung. Nicht, du hast mir letzte Weihnachten was geschenkt, ich schenke dir das nächste auch mal was. Nein, es ist ein einzigartiges Geschenk, ein reines Geschenk, das nicht ein Gegengeschenk in dem Sinn erwartet. Gott macht ihm ein bedingungsloses Geschenk und genau das greift später Paulus auf, wenn er schreibt, wenn das Erbe auch durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben oder durch ein Versprechen gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Er hat es ihm frei versprochen. Es ist ein freies Geschenk. Also wenn wir durch die Einhaltung bestimmter Regeln, hier meint Paulus, das Gesetz vom Sinai, die 10 Gebote und die Reinheitsgesetze halten müssten, dann müssen wir ja das, was Gott versprochen hat, durch verschiedene Leistungen verdienen. Dann ist es ja nicht geschenkt. Dann ist es ja auch nicht ein Versprechen in dem Sinn. Wir müssen uns selber retten und das würde kein Mensch schaffen, denn man müsste jedes Gesetz einhalten und dürfte nie, nicht einmal eines verletzen. So sagte Jakobus einmal den Christen, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Es ist also unmöglich, durch Gesetz gerettet zu werden. Die Rettung, dass wir uns mit Gott versöhnen können und in den Himmel kommen werden, ist ein reines Geschenk von Seiten Gottes bis heute. Paulus schreibt, sie sind allesamt Sünder unter dem Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ein reines Geschenk, übrigens ein hervorragender Text, den ihr heute gelesen habt im Lobpreisteam. Besser könnte er gar nicht passen, weil er genau das aussagt. Es ist ein reines Geschenk. Und diese Erlösung durch Jesus Christus hat ihren Ursprung hier in diesem Versprechen Gottes. Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hatte. Denn Jesus ist der Nachkomme, durch den alle Menschen gesegnet werden. So erinnert Paulus daran, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Glaube ist eben kein Gesetz, das wir einhalten müssen. Glaube ist eine Kapitulation vor Gott. Wir entschließen uns, Gott ganz und gar zu vertrauen, auch wenn wir nicht alles schon sehen können, was er uns versprochen hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch gerecht. Das heißt so viel wie gerettet. Und so sind wir durch den Glauben Abrahams Kinder. Wie Paulus weiterfährt, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Wir haben dasselbe Vertrauen in Gott, wie es Abraham hatte. Gott gab Abraham dieses Versprechen, deren Einhaltung er garantiert. Von diesem Tag an können wir durch die ganze Bibel beobachten, dass sich Gott an seine Versprechen erinnert. Jedes Mal, wenn er sich über dem Volk Israel erbarmt, nachdem es sich versündigt hatte, dachte Gott nicht an die 10 Gebote, sondern an diesen Bund, an dieses Versprechen, das er Abraham gegeben hat und das nachher weiterging an Isaak und Jakob. Ein Beispiel aus der Königszeit, ich könnte viele anführen. Der Herr meinte es gut mit Israel und hatte mit ihm Erbarmen. Er half den Leuten von Israel, weil er an den Bund dachte, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wollte sie nicht vernichten, denn bis dahin hatte er noch nicht endgültig mit ihnen gebrochen. Also Gott denkt an dieses Versprechen. Er hält dieses Versprechen ein. Er hat es garantiert. Das ist der Bund, den er hier mit Abraham gemacht hatte. Und dieses Versprechen an Abraham ist auch die Grundlage unserer Rettung. Paulus schreibt, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Denn Christus ist der Nachkomme Abrahams, durch den alle Menschen gesegnet werden. Und heute ist das so, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann denkt Gott an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Denn dort hat Jesus alles für uns getan. Alles. Es ist immer so eine Diskussion, was ist der Anteil des Menschen? Was ist der Anteil Gottes an der Rettung? Es gibt nur einen Anteil an der Rettung. Der liegt bei Gott ganz allein. Und unser Glaube ist lediglich Kapitulation. Gott allein garantiert unsere Rettung. Das zeigt Gott mit seinem Bund, den er mit Abraham schloss. Aufgrund dieses Bundes sandte er seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt, damit er unsere Schuld auf sich nimmt. Alles, was für unsere Rettung nötig ist, das hat Gott selber gemacht, ohne unser Zutun. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wäre Jesus für unsere Schuld nicht gestorben, hätte er nicht alles gemacht, was nötig ist, damit wir gerettet werden, und wäre er nicht auferstanden, könnten wir uns jeden Tag mehrmals bekehren. Aber es wäre dermaßen bedeutungslos. Es wäre einfach eine fromme, religiöse Handlung, aber sie hätte keine Auswirkung weder auf unser Leben noch auf das Leben nach unserem Tod. Es wäre einfach bedeutungslos. Es wäre vielleicht religiös und fromm, aber es wäre bedeutungslos. Es hätte keinerlei Auswirkung, aber weil Jesus alles für uns getan hatte, werden wir für Zeit und Ewigkeit gerettet. Es ist ein reines Geschenk. Und wenn wir ihm vertrauen, unser Vertrauen schenken. Deshalb schreibt der Apostel Paulus den Christen in Rom, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Gott der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist das Einzige. Aber nicht, dass wir das bekennen, ist die Rettung. Die Rettung ist das, Gott sein Versprechen gegeben hat und Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir vor ihm kapitulieren, ihm vertrauen, diese Rettung in unserem Leben wirksam wird. Es ist immer ein reines, volles Geschenk Gottes. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dieses großartige Geschenk, das du uns gegeben hast. Dass du ein Versprechen abgegeben hast, dass du unabhängig von uns Menschen erfüllen wolltest. Und du hast es auch getan. Und wir wissen auch, dass das Erbe, das du auch Abraham versprochen hast und noch ausstehend ist, dieser Teil, wird auch noch kommen. Denn was du versprichst, wirst du einhalten. Das hast du garantiert und das hast du auch Abraham sehr deutlich vor Augen geführt mit diesem Ritual, mit diesen Tieren, wo du allein durch den Gang gegangen bist. Wir danken dir und beten dich an. Amen.